Hey, mein Name ist Maarten Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your Ka'Chava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Ka'Chava.com and use code FITNESS for 15% off. That's Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com and use code FITNESS.
Schonung ist der falsche Weg für Gelenke und für Knorpelstrukturen. Das ist eindeutig. Schonung ist ein Teufelskreis und zwar der Beginn, dort einzusteigen. Denn Schonung führt immer zu einem Verlust unserer Stoßdämpfer. Und du fährst ja auch kein Auto ohne Stoßdämpfer, dann hoppelst du so ein bisschen durch die Gegend. Das Gleiche gilt eben auch für uns. Wenn wir gute Stoßdämpfer haben, und damit meine ich die Muskulatur, ja, dann federn die unheimlich viel ab und fangen unwahrscheinlich viel ab, stabilisieren die Gelenke und sichern damit auch die Aktivierung der Förderung des Knochenaufbaus.
Fit und gesund mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Hallo Ingo.
Anja, ich grüße dich.
Aus dem Bett hüpfen, das machst du ja sowieso, quasi täglich. Mhm. Aber sag mal, vor Wut stampfen. Wann hast du das letzte Mal gemacht?
Also ich bin nicht so ein emotionaler Typ. Ich bin der Westfale, sind etwas kühler, genau wie die Hamburger und Hamburgerinnen ja auch. Also so richtig gestampft habe ich nicht. Ja, ich streichel den Tisch schon mal so ein bisschen, dann zerhaue schon mal mit der Faust ein wenig drauf. Aber sonst, nee, so richtig wütend bin ich gar nicht.
Und wann bist du das letzte Mal vor Freude in die Luft gesprungen?
Das passiert schon mal häufiger, ja. Insbesondere, wenn ich weiß, dass zum Beispiel von mir einige Doktoranden endlich mal, ja, wirklich den Abschluss geschafft haben. Und dann springe ich mit denen gemeinsam.
Ja, das ist schön. Was wir als Kinder intuitiv ständig gemacht haben, scheinen wir als Erwachsene irgendwann zu verlernen. Hüpfen, springen und stampfen, oder?
Ja, stimmt. Schau mal, wenn du dich mal zurückerinnerst. Bei mir hat so Hüpfen und Springen immer dazugehört. Es gab ja so wunderbare Dinge wie Gummitwist.
Ja.
Ja, wo man so die Strumpfgummis von Mama zusammen geknotet hatte und dann sprang man eben auf dem Schulhof Gummitwist. Das werden die meisten vielleicht nicht mehr wissen. Zu dritt oder zu viert kann man da sehr, sehr schön immer treffend auf das Gummi ganz schöne Übungen machen. Und das, was ich auch immer gemacht habe, alleine sogar, das ist ja Hinkelkästchen. Kennst du das auch
Hinkelkästchen noch? Hinkelkästchen kenne ich nicht.
Hinkelkästchen ist, du malst mit Kreide.
Ach doch, doch,
das,
doch.
Das heißt ja, Hinkelkästchen. Du malst mit Kreide so Kästchen da drauf.
Genau.
Und dann schubst du so einen kleinen Stein oder einen Kiesel nach vorne. Diese sind immer mit Nummern versehen. In dieser Reihenfolge musst du hinkeln und auch wieder zurück. Hinkelkästchen.
Ja, das sieht man heute gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder noch Gummitwist spielen.
Glaube ich auch nicht mehr.
Auf den Schulhöfen.
Ja. Also heute hat man Slacklines, oder wie das alles so heißt.
Ja, Slacklines heißt das heute. Ne? Ja, ihr hört schon, heute geht's ums Hüpfen, Springen, Stampfen. Warum es gar nicht gut ist, wenn wir es verlernt haben, wie wir wieder ins Hüpfen kommen können, welche Sprungübungen echte Knochenmedizin sind. Das und mehr wollen wir heute mal klären. Knochen lieben Stress, das klingt nach dir, hast du bestimmt in einer Folge mal gesagt. Aber so klingt es eigentlich erstmal auch nach einer schlechten Beziehung, oder?
Nein, denn Stress ist ja erst einmal ein Lebensmittel. Und auch für den Knochen ist es ein Lebensmittel. Das, was der Knochen nicht braucht, ist Ruhe. Und deswegen braucht er Belastung. Und das ist immer eine Form des Stresses. Es ist kein totes Gewebe, muss man sich vorstellen. Denn der Knochen verändert sich, wächst, wird ständig aufgebaut und umgebaut. Und das bedeutet auch, wenn der Knochen regelmäßig belastet wird, dann reagiert er darauf. Wird nämlich dichter, fester. Und damit auch letztendlich belastbar.
Und warum reagiert er auf diese Belastung?
Ja, es ist so, dass wir durch den Reiz, der auf den Knochen einwirkt, insbesondere auf die langen Röhrenknochen, ja, die sind ja ganz besonders erstmal filigran, weil der Körper hat sie ja deswegen so gebaut, weil sie hohl sind, sind sie auch leicht. Unser gesamtes Skelett wiegt ja nur ein paar Kilo, so 10 bis 12 Kilo beispielsweise, nicht schwer. Davon ist das Schwerste noch der Kopf, der ja 4 bis 6 Kilo wiegt, je nach Volumina. Und dann siehst du schon alle anderen Knochen, selbst der Rücken und die Wirbelsäule zusammen, etwa nur 6 bis 7 Kilo. Die sind also gerade die Röhrenknochen an den Beinen, sind ja innen drin erstmal grundsätzlich hohl. Aber das würde natürlich nicht funktionieren. Da würden sie keine Stabilität uns geben. Und genau deswegen führt Belastung dazu, dass innerhalb des Knochens sich Netzwerke ausbilden, wie so Spinnennetze. Und diese führen durch die Belastung dazu, dass der Knochen einerseits elastischer bleibt, Druck aufnehmen kann, Belastung aufnehmen kann. Und gleichzeitig verbessert er dadurch eben durch bestimmte biomechanische Signale, die elektrische Impulse dann auslösen und dadurch Knochenzellwachstum stimulieren.
Wieso liegt es dann nahe, dass Astronauten im All dann an Knochenmasse verlieren?
Grundsätzlich, weil sie eben keine Stoßbelastung haben, ja. Und wir von der Sporthochschule haben ja seit vielen Jahren sehr viele Versuche, die immer unter Schwerkraftlosigkeit stattfinden. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir wirklich erkennen, dass Astronauten 1 bis 2% Knochenmasse pro Monat verlieren. Warum? Weil die Schwerkraft fehlt. Und daran sieht man schon, dass eben, wenn Schwerkraft fehlt, wie bei uns zum Beispiel, wenn wir viel sitzen auch, ja, da ist die Schwerkraft ja quasi nur noch auf unseren beiden Sitzbeinhöckern, dann werden die langen Röhrenknochen, insbesondere der Beine, eben nicht mehr optimal belastet und beansprucht. Und das hemmt einfach das Knochenwachstum und fördert den Knochenabbau, weil der findet ständig statt.
Und wie lange können wir darauf bauen, dass sich unsere Knochen ständig selbst erneuern?
Du, unser Leben lang. Das ist die gute Nachricht. Also wir gehen davon aus, das ist natürlich immer ein bisschen intraindividuell und belastungsabhängig, dass Knochen sich etwa alle 15 Jahre einmal komplett erneuern. Das heißt, wir beide haben Knochen, die immer in der Pubertät sind, also maximal 15 Jahre sind.
Ach, wie schön. Wie schön, ne? Ist irgendetwas mal in der Pubertät.
Also das, was da klappert, ist noch nicht so alt, sondern es ist in der Tat noch ziemlich jung. Und diese 15 Jahre führen einfach dazu, dass Knochenzellen und insbesondere Knochenstrukturen an sich immer sehr, sehr beanspruchbar sind. Sie entwickeln sich negativ, wenn wir sie nicht mehr belasten. Wenn wir nicht mehr viel gehen, nicht mehr hüpfen, nicht mehr springen. Stochastische Belastung heißt das. Und stochastische Belastungen sind Belastungen, die unregelmäßig sind, die dann wie eine Stoßbelastung auf den Knochen wirken. Und genau das fördert dann eben Wachstum. Das, was wir haben, das weiß die Wissenschaft so ein bisschen, dass mit zunehmendem Alter erstens ist so wichtiger wird, dem Knochen Baustoff zu geben, das ist ja das Protein, und zum Zweiten, dass so ein bisschen ja die abbauenden Knochenzellen etwas dominanter werden. Die müssen wir einfach in den Griff halten. Und das passiert dadurch, indem wir dann uns noch mehr bewegen, insbesondere auch gehen. Das ist eine wunderbare Belastungsform auch für die meisten Menschen, weil dann über die Fußsohle in das Schienbein, in den Oberschenkelknochen ganz viel Belastung hineinwirkt. Und das fördert einfach das Knochenwachstum und hemmt dann so ein wenig ja, die negativen Komponenten des Abbaus.
Ab wann verändern sich denn unsere Gelenke?
Ja, also Gelenke sind ja auch erstmal nichts anderes als Knochen. Ja, denn Gelenke setzen sich ja aus zwei oder drei Knochen oder sogar mehr Knochenanteilen zusammen. Das Kniegelenk, das hat den Oberschenkel, das Schienbein beispielsweise und das Wadenbein. Hat also drei Komponenten im weitesten Sinne. Ja, im Sprunggelenk sind es auch ein paar mehr, im Handgelenk ganz viele kleine Handwurzelknöchelchen. Ganz viele Anteile führen dann zu einem oder mehreren kleineren Gelenken. Auch in der Wirbelsäule haben wir beispielsweise ja auf jeder Etage auch mehrere Gelenke. Und das ist also nicht nur ein Phänomen der großen Gelenke. Bei der Hüfte haben wir es relativ einfach. Kopf und Pfanne und das ist das Hüftgelenk, das ist ziemlich simpel aufgebaut. Das, was sich verändert, ist der Knorpel erst einmal. Ja, der Knorpel dient ja dazu, wie so eine Teflonschicht, aus der Bratpfanne kennen wir das ja alle, den Knochen zu schützen. Und das verändert sich insbesondere, dass die Schutzschicht eben ihre Dicke, ihr Volumen, ihre Fläche verändert, indem wir es einfach nicht ausreichend beanspruchen. Und das entsteht dadurch, weil der Knorpel nicht blutig versorgt ist. Da gehen keine Blutgefäße rein. Und das verändert sich insbesondere durch Inaktivität. Das heißt also, wenn ich viel schone, viel sitze, habe ich wenig Stoffwechselaktivität im Gelenk, also zwischen diesen beiden Knochenflächen sozusagen. Und dadurch wird der Knorpel nicht optimal versorgt. Knorpel hängt am Tropf der Bewegung, das ist quasi eine Infusion, ist die Bewegung für den Knorpel. Und wenn das stattfindet, kommt da Wasser rein und dann wird er wunderbar dann ernährt. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Knorpel gesehen hast. Der sieht ja wunderbar bläulich aus. Der schimmert wie das Meer.
Er sollte so aussehen.
Er sollte so aussehen, ja. Weil er ist Hyalin. Und Hyalin heißt, er kann Wasser binden. Und wenn er Wasser bindet, dann wird er elastischer, kann man sich vorstellen. Dann saugt sich das wie so ein Schwämmchen auf. Und dann wird er richtig schön quasi glänzend bläulich. Und dadurch wird er belastbarer. Und das heißt, ein nicht gut ernährter Knorpel ist wie sprödes Holz. Gelblich, ja, bräunlich. Und vor allen Dingen nicht, wenn du da drauf drücken würdest, quasi hat er mit Elastizität. Das kommt erst durchs Wasser. Dann saugt er sich quasi voll wie so ein Schwamm und dadurch bekommt er Elastizität. Wenn ich zum Beispiel 20 Kniebeugen mache, wird der Knorpel sofort angeregt, mehr Wasser einzulagern und schon nach der 20., 25. Wiederholung ist er wieder bläulich. Und daran siehst du, nur Sitzen trocknet ihn quasi aus und Bewegung ernährt ihn mit blauem Wasser.
Wer hätte das gedacht?
Rund 400.000 Knochenbrüche gehen in Deutschland pro Jahr auf das Konto von Osteoporose, eine Volkskrankheit, unter der rund 6 Millionen Deutsche leiden. Was genau ist das eigentlich, Osteoporose?
Also eine Osteoporose ist ein Ungleichgewicht zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau. Da ist der Knochenabbau deutlich dominanter und dementsprechend verliert quasi insbesondere die Knochenstruktur an Festigkeit, an Netzwerken. Das muss man sich wie so eine Brückenkonstruktion vorstellen. Wenn wir so über eine Autobahnbrücke fahren und da sind so viele Seile verspannt. Genauso sollte es in der Knochenstruktur aussehen. Das heißt, über die vielen Verspannungen untereinander, Verbindungen untereinander, entsteht Festigkeit. Das löst sich auf. Das heißt also, von außen ist das nicht zu erkennen, aber das Innenleben des Knochens hat eben die Festigkeit verloren, weil das Netzwerk löchrig geworden ist. Wie ein Spinnennetz, was Löcher bekommt. Die Frage ist nur, und deswegen blicke ich manchmal auf Osteoporose etwas kritischer, von der Diagnose her, weil wo kommt sie her? Und das sollte man viel häufiger erfragen, denn es ist immer nur das Ergebnis eines Prozesses von auch unter anderem unserem Lebensstil, der durch Inaktivität, durch Bewegungsmangel, durch auch falsche Ernährung, durch Nikotinabusus, durch Alkoholabusus geprägt ist. Und das wiederum wirkt sich auch auf den Verlust an Knochenfestigkeit auf. In der Tat, insbesondere im Pflegeheim passiert das sehr, sehr häufig, dass wir dort Stürze haben oder zu Hause, wenn wir älter über 70 geworden sind, weil wir dann einfach hüpfen und springen nicht mehr können, dann verliert eben der Knochen an Festigkeit und wir stürzen und dann ist er brüchig. Leider ist das für viele Menschen dann auch so die letzte Rille auf der Lebensschallplatte, weil die Osteoporose einfach einen nicht mehr auf die Beine stellt.
Und wir spüren die aber nicht, oder?
Nee, das ist ja auch das Gefährliche. Nehmen wir mal das Thema Knorpel. Der Knorpel, den merkst du auch nicht, wenn Knorpel sich zum Beispiel verändert. Du merkst ihn erst, wenn eine Knochenglatze entsteht. Eine Knochenglatze ist ein Loch im Knorpel. Das heißt also, wenn der Knorpel so weit zerstört ist, dass da unten drunter der Knochen wieder zum Vorschein kommt, das nennen wir dann Glatze. Und wenn dann der Druck weitergeht und der Knochen aufbricht, dann wird es zu einem Problem, weil dann einfach Entzündungen dort entstehen, mechanische Belastung zu hoch werden und das führt dann einfach zu den Schmerzen.
Dann ist es wahrscheinlich auch sehr schwierig, Osteoporose zu diagnostizieren. Oder gibt es da bestimmte Methoden, um das zu ermitteln?
Doch, das gibt es natürlich schon. Da hat die Medizin ja an sich gute Verfahren mittlerweile entwickelt. Da macht man eine Knochendichte-Messung, in der Regel an ein paar festen definierten Punkte, häufig so in der Region des Handgelenkes, dann gibt es so Algorithmen, die das berechnen, weil aus bestimmten Punkten kann man dann die Knochenfestigkeit auch in anderen Regionen des Körpers also quasi bestimmen. Ja, das sind in der Regel röntgenähnliche Verfahren, die auch schon seit vielen Jahren etabliert sind, die das so machen. Trotz allem, und das hinterfrage ich wirklich auch immer wieder, letztendlich entsteht eine Osteoporose ja nicht dadurch, indem man sich da die Knochenfestigkeit anschaut, sondern die hat ja eine Ursache. Mhm. Und das ist immer verknüpft mit dem Stoffwechsel des Knochens, der ja auch lebt. Also immer Aufbau, Anbau, Aufbau, Anbau. Und dieser Knochenstoffwechsel braucht immer eine Stimulation, damit er ja quasi funktioniert. Und das ist für mich die eigentliche Ursache. Dass wir nicht immer nur versuchen sollen, dann Knochenfestigkeit über einfache Verfahren, manchmal auch nur über medikamentöse Therapie wiederherzustellen. Die darf nur additiv und unterstützend sein. Meistens ist meines Erachtens der Knochenbau und die Osteoporose eine klassische lebensstilbedingte, durch körperliche Inaktivität und durch Fehlernährung initiierte Problematik, die sich dann in einem gestörten Stoffwechsel äußert und die sich dann als Ergebnis in einer gestörten Knochenfestigkeit äußert.
Dann könnte man im Grunde genommen bestimmte Springübungen oder auch ein Workout so als Anti-Aging-Programm für unser Körpergerüst ansehen, oder?
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Anti-Aging für die Knochenstruktur, für unsere großen Röhrenknochen heißt gehen, springen, hüpfen, laufen. Das ist auch nicht Schwimmen. Das ist auch nicht Radfahren. Manchmal sagt man, okay, es reicht ein Muskelzug aus, bedingt. Das heißt, wenn der Muskelzug mechanisch Knochenstruktur reizt, das trifft für Gelenke zu, das stimmt. Ja, Knorpelernährung geht vielmehr über reine Bewegung und Aktivität. Das kann ich zum Beispiel auch machen mit dem Radfahren für das Kniegelenk, mit dem Schwimmen für auch das Schultergelenk und so weiter und so fort. Aber für die Knochenstruktur, für das Innenleben brauche ich andere Belastungen. Oh, das heißt springen, hüpfen oder gehen, damit über die Ferse richtig eine Stoßbelastung da hineinkommt. Und das heißt, hüpfen und springen ist Longevity, so können wir, oder Anti-Aging, ja, für Knochenstrukturen.
Und wie lange und wie oft sollte ich hüpfen und springen, damit mein Skelett jubelt?
Ja, damit das dich nicht wütend in die Wade tritt sozusagen. Es ist in der Tat so, je häufiger, umso besser, weil Knochenstruktur kann das gebrauchen. Wichtig ist nur, dass du das nicht überdosierst. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, dass wir im Sport sogenannte Ermüdungsbrüche haben. Ermüdungsbrüche der Knochenstruktur. Das heißt also, das sind so ganz minimale Einrisse, die daraus resultieren, dass wir zu viel Belastung gesetzt haben und dass aus der Dauerbelastung dann bei Läufern sehr, sehr häufig, beispielsweise insbesondere bei Marathonläufer und Läuferinnen, die ständig jeden Tag auf Asphalt laufen, hohe Belastung für das Schienbein und Wadenbein ausüben und dann geht in der Regel das einher immer mit ganz kleinen Mini-Einrissen und irgendwann hat man einen Ermüdungsbruch und dann hat man den Salat und muss dann erstmal ein halbes Jahr Pause machen quasi. Und das Gleiche heißt natürlich auch für uns im Alltag. Menschen, die sehr viel marschieren müssen, ja, wie früher bei der Bundeswehr, wo man dann noch 20 Kilometer Märsche gemacht hat, großes Risiko. Übrigens auch für Wanderer, Wanderinnen, ja, wenn die plötzlich mal so denken, jetzt fange ich mal so an, im Sommerurlaub jeden Tag zu wandern, das ist nicht ungefährlich für die Knochenstruktur, weil die hat die Festigkeit nicht, wenn ich quasi immer nur Bürojobs hatte. Ne? Heißt also hier, Knochen muss auch trainiert werden. Und Dosierung heißt auch für den Knochen, der ist träger als Muskulatur, braucht langsamer in der Anpassung. Deswegen so dreimal in der Woche. Ja, eine Walking-Einheit von mindestens 30 Minuten wäre ein wunderbarer Einstieg und das dann immer noch zum Abschluss mit hüpfenden Bewegungen beenden. Ich glaube, das würde reichen.
Ja, dann nenn uns doch mal Beispiele für diese hüpfenden Bewegungen. Den Hampelmann, eine deiner Lieblingsübungen, aber der scheint ja auch Sinn zu machen. Was bringt er uns und wie machen wir ihn richtig?
Ja, also ich glaube, dass für viele schon der Hampelmann vielleicht zu herausfordernd ist. Ich erkläre gleich auch nochmal.
Ja.
Ich würde erst einmal mit dem leichten Federn beginnen, dass du aus beiden Füßen so ein bisschen erstmal hochfederst, dich auf die Ferse ganz leicht federn. Und dann kommst du aus diesem Federn langsam ins Hüpfen. Ja, und dieses Hüpfen sollten wir alle relativ täglich oder jeden zweiten Tag mal machen. Einerseits für die Knochenstruktur, natürlich gut, aber zweitens auch für die Schnelligkeit der
Muskulatur der Beine. Denn wenn wir stürzen und der Knochen ist brüchig, wir sollten mindestens unsere Muskeln schnell reagieren können, damit wir nicht auf dem Boden landen. Und deswegen ist zum Beispiel auch der wichtige Sturzpräventionsvorhaben meines Erachtens, hüpfen zu können, um damit schnell Muskulatur vorzubereiten auf das, was da kommen mag, nämlich auf die schnellen, ausweichenden Bewegungen. Also das Hüpfen ist für mich schon der erste Einschritt. Dann kann ich das einbeinig oder beidbeinig machen, hüpfen. Kleine Steigerung, kann mich aber dabei festhalten, aber so ein bisschen mal wie beim Hinkeln, wo wir einbeinig uns quasi nach vorne bewegt haben und vorwärts und rückwärts gesprungen sind. Das kann man auch irgendwo auf dem Bürgersteig mal ausprobieren. Mal entweder hinkeln, rechts und links. Oder auch mal runterspringen, also runterhüpfen von bestimmten erhöhten Gegenständen, wie vom Bordstein. Runterspringen, landen, abfangen. Vom kleinen Mäuerchen, runterspringen, landen, muskulär abfangen. All das ist eine Stoßbelastung für das Knochensystem. Und wenn ich das dann kann, dann gehe ich zum Hampelmann über.
Ah ja,
okay. Ja, weil der Hampelmann ist ja eine schwierige Übung.
Mhm.
Und das heißt, ich springe quasi hoch, spreize die Beine nach außen, schließe sie wieder und lande wieder mit geschlossenem Bein. Also raus, rein, raus, rein, raus, rein. Und insofern ist das eine klassische Übung erstmal für die Beine und gleichzeitig, indem ich die Arme noch bewege, auch ein Herz-Kreislauf-Training. Es ist mir deswegen auch so ans Herz gewachsen, diese Übung, weil es so eine multifunktionale Übung ist. Ja? Ich habe für alle Systeme, selbst für das Herz-Kreislauf-System hier einen Reiz, ganz schnell mal eben 5 bis 10 Minuten mit kleinen Pausen gemacht, vielleicht 30 Sekunden so am Stück und schon habe ich sowohl ein Training, ein Wachmacher, als auch eine Festigkeitsprovokation des Knochens.
Wie sieht's aus mit seitlichen Hüpfern? Haben die auch eine besondere Wirkung?
Grundsätzlich ja, ob du nun vorwärts oder rückwärts springst oder seitlich, das ist erstmal egal. Wir sollten es natürlich dreidimensional belasten. Der Knochen ist ja eine dreidimensionale Struktur. Ja? Und deswegen sind auch Richtungswechsel gut, weil sie eben nicht nur einförmig über eine bestimmte Struktur in eine bestimmte Richtung eben vertikal durch ein bestimmtes Kraftmomentum den Knochen stimulieren, sondern auch andere Strukturen dann einfach mitbelastet werden und das Knochenwachstum einfach auch fördern.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's All-in-One Nutrition Shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your cachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of cachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code FITNESS for 15% off. That's kachava, kachava.com and use code FITNESS.
Stimmt das wirklich?
Viele denken erst einmal beim Springen, das ist schlecht fürs Knie, gerade wenn du das beschrieben hast, wie man von einem Kasten springt.
Ja, ich kenne das Argument auch. Schonung ist der falsche Weg für Gelenke und für Knorpelstrukturen. Das ist eindeutig. Schonung ist ein Teufelskreis und zwar der Beginn, dort einzusteigen. Denn Schonung führt immer zu einem Verlust unserer Stoßdämpfer. Und du fährst ja auch kein Auto ohne Stoßdämpfer, dann hoppelst du so ein bisschen durch die Gegend. Das Gleiche gilt eben auch für uns. Wenn wir gute Stoßdämpfer haben, und damit meine ich die Muskulatur, ja, dann federn die unheimlich viel ab und fangen unwahrscheinlich viel ab, stabilisieren die Gelenke und sichern damit auch die Aktivierung der Förderung des Knochenaufbaus. Das heißt insbesondere die großen Muskeln um die Gelenke, wie die Vorder- und Rückseite des Oberschenkels, wie die Wadenmuskulatur, die Schienbeinmuskulatur. Da kann man so verstehen wie ein Muskelmantel, der sich so um das Gelenk legt. Und dadurch erhält das Gelenk Stabilität, Führung, aber insbesondere auch, wenn du runterspringst oder runtergehst, ja, zum Beispiel Treppe runtergehst, bleibt das Kniegelenk stabil, das Hüftgelenk stabil. Es weicht nicht aus, nach vorne, nach hinten, seitlich. Und das ist eine der wichtigsten Grundlagen dafür, dass wir zu keiner Fehlbelastung kommen, weil Muskulatur sichert. Heißt also, Schonung nicht, auch wenn vielleicht am Anfang die Gelenke erst einmal ja von der Diagnose her zeigen, ich habe da vielleicht eine arthrotische Veränderung. Ja, alles gut. Aber wie gerade schon mal gesagt, eine Arthrose entsteht in 90% der Fälle durch eine Minderbelastung, durch eine Unterversorgung.
Wir haben diese hohe Belastung nicht mehr, wie wir sie früher im Arbeitsleben beispielsweise hatten, bei den schweren Arbeiten, die wir zu bewältigen hatten. Heutzutage ist die Minderversorgung die Hauptursache für arthrotische Veränderungen. Knorpel hängt am Tropf der Bewegung. Das muss nicht die hohe mechanische Belastung sein, sondern die regelmäßige zyklische Belastung, die führt einfach dazu, dass sowohl Muskulatur aufgebaut wird, als auch die Ernährung der Knochenstruktur stattfindet. Deswegen langsam einsteigen. Natürlich nicht hohe Sprünge, also von einem hohen Gegenstand runter. Nee, fangen wir doch erst einmal mit Hüpfen an. Dann springen wir vielleicht von der Bordsteinkante runter und dann erhöhen wir es langsam ein wenig und höher als 20 Zentimeter muss es sowieso nicht sein. Ja? Weil dann trainieren wir schon Knochensystem und das reicht ja aus.
Arthrose, du hast das Stichwort gerade genannt, gilt auch als Volkskrankheit. Ist das berechtigt?
Weißt du, Anja, mich stört der Begriff Volkskrankheit total.
Ja, okay. Ja,
also wenn es eine völlige Normalität wäre, dass wir daran erkranken. Ja, wir nehmen etwas hin und sagen, ach, es ist so, ich werde wohl alt. Und das stört mich, weil es gibt andere Beispiele, dass eben es nicht automatisch sein muss, dass mit zunehmendem Alter wir eben derartig negative Veränderungen haben. Und deswegen ist der Bewegungsmangel, die sitzende Inaktivität oder auch vielleicht die im Spitzensport viel zu hohe Belastung auf der anderen Seite natürlich ein möglicher Faktor dafür, dass es sich verändert, die Knorpelstruktur. Aber in der Regel kann man zusammenfassen, ist es immer der Lebensstil, vielleicht bei 3-5% eine genetische Veranlagung, aber es ist ganz, ganz selten.
Welche Gelenke profitieren eigentlich am meisten vom Hüpfen und Springen?
Sprunggelenk, Kniegelenk und auch Hüftgelenk. Wir haben ja quasi nur zwei große Knochensysteme am Bein. Das erste Knochensystem ist das des Unterschenkels, Schienbein-Wadenbein. Und im Oberschenkel ist der Oberschenkelknochen. Und das war's. Und die gehen sowohl nach unten als auch nach oben ins Sprunggelenk oder eben ins Hüftgelenk. Und diese beiden sind die zentralen Komponenten, wenn wir stürzen gerade im Alter, wo passiert es in der Regel immer? Am großen Röhrenknochen, Oberschenkel und zwar so im oberen Fünftel in der Nähe des Hüftgelenkes. Weil da ist offensichtlich ja eine ganz filigrane Stelle, weil da ist er auch etwas dünner. Da hat er auch dann noch so einen komischen Winkel, der da in das Hüftgelenk, in das Becken hineingeht. Und da ist so eine Sollbruchstelle, die dann eben häufig dadurch eben bricht. Und wenn ich da eine ausreichende Muskulatur habe, erstens, die abfängt und zum Zweiten, die dann auch noch schnell reagieren kann, was wir ja mit dem Hüpfen trainieren, dann haben wir schon ganz viel Sicherheitsgurt quasi für unsere Knochensysteme gebaut.
Woran erkennen wir eigentlich einen Oberschenkelhalsbruch? Gibt es da irgendwelche SOS-Signale?
Ja, erst einmal soll man gucken, wie das Bein steht. Es gibt einen offenen Bruch, wo Knochenstrukturen nach außen treten, das ist natürlich das Schlimmste. Häufig eine Verdrehung, gerade im Hüftgelenk. Ja, wenn man also sieht, das Hüftgelenk steht seltsam, das Bein steht seltsam, starke Schmerzen, damit geht das immer einher. Und in der Regel ist bei einem Bruch ein selbstständiges Aufstehen nicht mehr möglich.
Mal eine ganz doofe Frage.
Ich habe eben schwere Knochen, wird gern als Argument für ein zu hohes Gewicht benutzt. Gibt es das wirklich? Gibt es Menschen, die haben schwere Knochen?
Nein, das Gewicht unseres Knochensystems ist ungefähr, ja, nimmt man den Schädelknochen nochmal raus, so 6-8 Kilo. Und das ist bei uns Erwachsenen fast alle ähnlich. Ja, und da kann man sich also nicht mit schönreden. Das Gewicht auf der Waage kommt sicher nicht von der Knochenstruktur. Und auch wenn meine Knochen fester sind, weil ich mehr Knochenstruktur aufgebaut habe im Mittel, dann sind das Grammzahlen, aber keine Kilogrammzahlen.
Jemand ist verknöchert. Vermittelt dieser Ausdruck nicht eigentlich ein ganz verkehrtes Bild?
Ja, verknöchert meint ja so ein bisschen erst einmal Starrheit, ja, Unflexibilität.
Unbeweglichkeit
auch. Unbeweglichkeit ja auch, die wir ja mit zunehmendem Alter alle irgendwie im Kopf haben. Das heißt, wir verknöchern ja alle irgendwie. Hm. Aber Verknöcherung heißt ja in der Tat so ein bisschen ja, Starrheit im Sinne der, wir sind nicht mehr beweglich im Kopf. Wenn wir verknöchert sind, dann verlieren wir Flexibilität. Beispiel, wenn wir die Wirbelsäule, insbesondere weil wir Schmerzen in bestimmten Systemen des Knochens dort haben, vielleicht zwischen zwei Etagen der Wirbelsäule, dann verknöchert man sie ja quasi dadurch, indem man Spangen setzt. Und im Laufe der Zeit verknöchern diese Fall. Das heißt, es gibt Umbauprozesse, die dazu führen, dass wir komplett die Beweglichkeit verlieren. Dann braucht man die mechanischen, metallischen Spangen auch irgendwann nicht mehr, weil die Knochenstruktur dann alles quasi zusammengebaut hat und alles zu einem Klumpatsch geworden ist. Das heißt, dass Verknöcherung immer auch ein Signal dafür ist, dass eine zu geringe quasi Substanz stattfindet, um Beweglichkeit der Knochenstruktur, insbesondere der Gelenke, auch zu erhalten. Bewegen wir nicht, entsteht eine überproportionale Verknöcherung dadurch, dass Beweglichkeit den Stoffwechsel nicht mehr aktiviert und das führt zu einer Veränderung der gesamten Strukturen.
Also doch kein schiefes Bild, würde ich sagen. Mal abgesehen von der Knochengesundheit, wie wirkt es sich denn sonst noch so positiv auf unseren Körper aus, wenn wir viel hüpfen und springen?
Erstmal macht's gute Laune, ne? Das ist so ein bisschen kindlich. Das heißt, es ist ja emotional schon mal ganz schön. Es bringt dir erstmal Lachen ins Gesicht, wenn ich das denn kann. Und zum Zweiten, natürlich haben wir auch motorische Effekte. Es trainiert ein wenig die Reaktionsfähigkeit, zu landen, zu kontrollieren, das Gleichgewicht, die Bewegungskoordination. Und damit auch gleichzeitig die Stabilität unseres gesamten Körpers. Und Studien zeigen sogar, dass Seilspringen oder ähnliche Dinge, was ja auch eine schöne Aktivität ist. Ja, wir haben das früher quasi einzeln mit dem kleinen Seilchen beispielsweise oder auch mit dem großen Seil, weißt du ja auch, was so geschwungen wird. Das ist auch eine körperliche Aktivität, die sowohl motorische Aktivitäten als auch kognitive Fähigkeiten benötigt. Und das heißt ja, auch unsere Gehirnaktivität profitiert extremst davon. Also Springen ist eine emotionale, aber auch kognitiv fördernde Aktivitäten neben der ganzen motorischen Effekte.
Also Springen macht klug.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann dabei noch bestimmte Dinge vielleicht parallel machst, ein paar Rechenaufgaben löst, vielleicht nochmal auch wegguckst, woanders hinschaust und dann andere Herausforderungen dir stellst. Also mal versuchst, also auch Seilchen zu springen, ohne dass du die Augen geöffnet hast und. Man kann das ja sich total erschweren mit einem Bein. So schön variantenreich und spielerisch auch nett. Das kann man alle zu Hause auf dem Flocati machen, ohne Probleme.
Seilspringen gewöhnen wir uns auch im Alter ab. Können wir das wieder erlernen?
Also alles, was du mal konntest, kommt ja relativ schnell wieder. Und viele konnten ja sehr gut Seilspringen. Also sowohl die kleinen, die Einzelseile oder die großen Seile, Sliprope oder wie man das so nennt beispielsweise. Ja, das geht. Es trainiert Herz-Kreislauf-System, es fördert die Knochendichte, es ist für die Körperhaltung total super und vor allen Dingen, es ist eben auch für den Beckenboden, weil der Beckenboden ist ja so ein bisschen der Core, das Zentrum des Körpers. Da ist ja auch ein Spinnennetz an Muskulatur, die wir nicht willkürlich aktivieren können. Aber eben durch die Landung wird das Zentrum des Körpers eben deutlich strapaziert und das trainiert auch insbesondere gerade den Beckenboden. Und das heißt letztendlich so ein bisschen, wenn wir es denn mal gekonnt haben, sind wir in einer, zwei, drei Wochen wieder dran gewöhnt, es wieder besser zu können. Man lernt das sehr schnell. Spaß bringen, vorwärts, rückwärts, vielleicht dann auch mal die Arme wieder überkreuzen, wie wir es gemacht haben und so. Und das so 5 bis 10 Minuten am Tag, das ist wirklich ein richtig schönes Training.
Wie sieht es denn aus mit Mini-Trampolinspringen? Birgt das mehr Risiken oder ist das auch gesund?
Das ist ein instabiler Untergrund. Mhm. Ja, und der instabile Untergrund verlangt natürlich, dass ich eine gewisse Sicherheit habe. Nun haben einige Mini-Trampolins erst einmal den großen Vorteil, dass sie auch manchmal so kleine Gelände haben, an denen ich mich festhalten kann. So kann ich selbst ein wenig mit Abstützen schon beginnen zu springen und zu hüpfen, ohne dass ich so ins Ungleichgewicht gerate. Das ist schon mal so für die Einsteiger, Einsteigerin ganz gut. Oder ich gehe erst einmal auf diesem weichen Untergrund. Aber, jetzt kommt das Aber, es ist nur bedingt für die Knochengesundheit richtig gut. Da ist der Boden besser, weil der ist fester. Das heißt, das Tramoli gibt ja nach. Und insofern wird der Stoß ja abgefangen. Deswegen ist es so ein wenig reduzierter im Effekt. Ja, weil je besser der Knochen wächst, das ist abhängig davon, wie intensiv ist der Stoß. Und da kann man sehen, je weicher der Untergrund, dann fördert es andere Strukturen wie Koordination, wie Gleichgewicht, wie Reaktionsfähigkeit, aber weniger den Aufbau der Knochenstruktur.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Gibt es noch eine weitere Hüpfübung, die wir vielleicht auch mal so schnell in den Alltag integrieren können?
Ja, wir gehen ja beispielsweise immer, indem wir ein Bein abwechselnd nach vorne und nach hinten setzen. Mhm. Und das fordert immer eine Kontrolle des Knies, des Hüftgelenkes, weil wir haben ja auch da immer eine gewisse Instabilität. Deswegen wird ja zum Beispiel im Alter der Schritt immer kleiner und kürzer. Ja? Das heißt, wir haben eine ganz geringere Gehgeschwindigkeit und der Schritt wird immer kürzer, weil wir es nicht mehr kontrollieren können. Und wenn wir das zum Beispiel mal ein wenig wieder über einbeiniges Hüpfen schulen würden, vorne, rückwärts, seitwärts, ja, dann verbessern wir gleichzeitig auch unsere Gehqualität. Und haben dann auch irgendwann die Möglichkeit, wieder größere Schritte zu kontrollieren und damit eine größere Gehgeschwindigkeit zu realisieren. Und ich habe übrigens noch eine schöne Übung, die mir gerade einfällt. Das ist der kurze Fuß nach Yanda, so heißt diese Übung. Und zwar setzt ihr euch hin und später steht ihr dabei.
Und dann versucht ihr mal bitte, ohne die Zehen zu krallen, das Fußgewölbe nach oben zu ziehen. Ja? Und so zu ziehen, dass sowohl die Wadenmuskulatur angespannt wird, als auch, wenn es steht, die Oberschenkelmuskulatur eine gewisse Anspannung erfährt. Und dann sackt ihr wieder ab. Das ist wie so ein Fahrstuhl, der aus dem Fußgewölbe rausgezogen wird. Und das heißt kurzer Fuß nach Jana, ohne den Fuß kürzer zu machen. Und das trainiert quasi insbesondere auch so die Neurophysiologie, die neurologische Anspannung, Innervation und auch die Wahrnehmung der gesamten Fuß- und Wadenmuskulatur sichert total viel und ist gleichzeitig eben eine Stabilisierungsübung, die jeder zu Hause, auch wenn die Gehfähigkeit vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, schon machen kann. Also Aufgabe, Fuß flach aufstellen. Das Fußgewölbe hochziehen,
gefühlt. Gerade mit.
Ja, ja. Und die Zehen nicht krallen, ganz locker lassen. Und dann muss man ein Anspannungsgefühl bis in die Wade und dann bis in den Oberschenkel spüren und dann wieder loslassen und dann wieder in die dritte oder vierte Etage fahren.
Vielen Dank, Ingo.
Sehr gerne.
Hat mir Spaß gebracht. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was echte Fettburner sind.
Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, ich bin gespannt, ob du noch mehr dazu sagen kannst. Vielen Dank. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.